Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören die deutschsprachige Sendung des Auslandsdienstes des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Guten Tag. Am 22. April 1945, vor genau 81 Jahren, erreichten polnische und sowjetische Soldaten das Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin und befreiten die verbliebenen Häftlinge. Unter den Inhaftierten stellten Polinnen und Polen die größte Gruppe. Das Thema greifen wir später auch im Gespräch mit dem Historiker Professor Axel Drekol auf. Außerdem, nach monatelanger Blockade durch Ungarn steht die Freigabe eines milliardenschweren EU-Kredits für die Ukraine offenbar kurz bevor und Polen kehrt in die europäische Panzerliga zurück. Mehr dazu gleich im Infoteil. Und in unserer Reihe aus dem Archiv der deutschen Redaktion senden wir den zweiten Teil einer Sendung aus dem Jahr 1961 über polnische Volksinstrumente. Beim letzten Mal ging es um den Dudelsack, ein Instrument, das man eher mit Schottland verbindet. Heute stehen die Gänschle im Mittelpunkt. Ein Instrument, das man auf Deutsch als Gusle bezeichnen kann. Ich wünsche Ihnen eine angenehme halbe Stunde. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Joachim Czerski.
Nach monatelanger Blockade durch Ungarn steht die Freigabe eines milliardenschweren EU-Kredits für die Ukraine offenbar kurz bevor. Heute soll bei einem Treffen der EU-Botschafter die Zustimmung zu einer Finanzhilfe in Höhe von 90 Milliarden Euro erfolgen. Die Entscheidung folgt auf die Reparatur der beschädigten Druzhba-Pipeline durch die Ukraine. Die wichtige Ölleitung war Ende Januar bei russischen Angriffen beschädigt worden. Inzwischen wurde der Transit nach Ungarn wieder aufgenommen. Die Regierung in Budapest hatte die Auszahlung der bereits im Dezember vereinbarten EU-Hilfe zuletzt blockiert. Nun erklärte sie, ihr Veto aufzugeben. Beobachter sehen einen Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Ölversorgung. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach von der Beseitigung der letzten Hürde. Die Europäische Union lehnt eine Teilnahme Russlands an der diesjährigen Biennale di Venezia strikt ab und droht mit finanziellen Konsequenzen. Sollte Russland bei der internationalen Kunstausstellung vertreten sein, werde die EU ihre Unterstützung einstellen, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 war der russische Pavillon bei der Biennale geschlossen. Eine mögliche Rückkehr russischer Künstler stößt nun auf breite Kritik in Europa. Mehr als 20 EU-Staaten, darunter Polen, haben sich gegen eine Teilnahme ausgesprochen. Kallas begründete die Haltung mit dem russischen Vorgehen in der Ukraine. Während Russland kulturelle Einrichtungen zerstöre und versuche, die ukrainische Kultur auszulöschen, sei eine Präsentation russischer Kunst international nicht vertretbar. Die EU stellt für die Biennale rund 2 Millionen Euro bereit. Die Biennale di Venezia gilt als eine der wichtigsten Kunstausstellungen weltweit und soll am 9. Mai eröffnet werden. Am 22. April 1945, vor genau 81 Jahren, erreichten polnische und sowjetische Soldaten das Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin und befreiten die verbliebenen Häftlinge. In der Endphase des Krieges befanden sich dort nur noch rund 3000 schwerkranke Insassen. Viele von ihnen starben kurz nach der Befreiung an Entkräftung. Zuvor hatten die Nationalsozialisten etwa 30.000 Häftlinge auf sogenannte Todesmärsche in andere Lager geschickt. Das Lager Sachsenhausen war im Juli 1936 als Modell- und Schulungslager der SS errichtet worden. Unter den Inhaftierten stellten Polinnen und Polen die größte Gruppe. Viele von ihnen gehörten zur intellektuellen Elite des Landes, darunter Universitätsprofessoren, Geistliche und Offiziere. Mehr über die Geschichte des Lagers hören Sie später im Programm. Die polnische Grenzschutzbehörde hat am Mittwoch 10 georgische Staatsbürger abgeschoben, die in Polen gegen das Gesetz verstoßen hatten. Nach Angaben des Grenzschutzes wurden den Betroffenen unter anderem schwere Körperverletzung, Eigentumsdelikte, Diebstahl sowie das Fahren unter Alkoholeinfluss zur Last gelegt. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim Czeczerski. Und nun die Presseschau mit Adam Deniso.
Warum verhält sich Europa, ein Kontinent mit gewaltigem Potenzial, wie ein politischer Zwerg? Warum führen offensichtliche Tatsachen nicht zu entschlossenem Handeln? Warum debattiert Europa angesichts einer realen Bedrohung, statt wirksame Entscheidungen zu treffen? Antworten auf diese Fragen sucht in einer aktuellen Analyse für die konservativ-liberale Rzeczpospolita Jan Zielonka, Professor an den Universitäten Oxford und Warschau. Die übliche Erklärung, so Zielonka, verweise auf Populismus, Desinformation und Postwahrheit. Das Problem liege jedoch tiefer, meint der Autor. Die Ausgangslage sei eindeutig. Die Sicherheit Europas sei durch Russland bedroht und Amerika stelle seine Beistandsbereitschaft in Frage. Kein einzelner europäischer Staat könne einer Atommacht eigenständig die Stirn bieten. Als Ganzes betrachtet liege Europas gebündeltes wirtschaftliches und militärisches Potenzial jedoch deutlich über dem Russlands. Und dennoch gelinge es nicht, diesen Vorteil in glaubwürdige Abschreckung zu übersetzen. Der Grund: geht es nach dem Autor, agiere Europa in drei parallelen Welten, die einander kaum begegneten. Erstens die Wirtschaft, global, rücksichtslos und dereguliert. Zweitens die Politik, national, kurzsichtig und demagogisch. Drittens die europäischen Institutionen, formalisiert, prozedural und auf die eigene Autonomie fixiert. Jedes dieser Theater habe eigene Akteure, eigene Spielregeln und eine eigene Definition von Erfolg. Investoren suchen Profit, Politiker stimmen, Institutionen neue Kompetenzen. Das Ergebnis sei eine Entscheidungsparalyse. Fazit: Europa sei nicht schwach, weil ihm Ressourcen fehlten, sondern weil es sie nicht zu koordinieren vermöge. Es reichen nicht, Politiker wie den polnischen Präsidenten Karol Nawrocki von einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu überzeugen, man müsse auch die Wirtschaft dazu bewegen, in die europäische Rüstungsindustrie zu investieren, statt lukrativere US-Märkte zu bedienen. Und schließlich müsse der Widerstand jener EU-Institutionen überwunden werden, die flexiblen Koalitionen etwa unter Einbeziehung Großbritanniens misstrauisch gegenüberstehen. Die einzige Lösung, so Zielonka halb ironisch, halb ernst, sei vielleicht ein europäisches Konklave. Man müsse die politischen, wirtschaftlichen und institutionellen Eliten in der Sixtinischen Kapelle einschließen und nicht eher entlassen, bis sie sich auf ein reales Verteidigungsprogramm geeinigt hätten. Michelangelos Fresko des jüngsten Gerichts könne sie endlich disziplinieren, denn die größte Gefahr für Europa sei heute nicht ein Mangel an Stärke, sondern der Mangel an Willen und Fähigkeit, historische Entscheidungen zu treffen. So Jan Zielonka in der Rzeczpospolita. Das Wirtschaftsportal Forsal.pl berichtet indes über einen konkreten Schritt Polens in Richtung industrieller Eigenständigkeit im Verteidigungsbereich. Unter der Feder von Jakub Laskowski beschreibt das Blatt, wie mit der bevorstehenden Unterzeichnung eines Unterauftragnehmervertrags zwischen den mechanischen Werken Bumar Wabende und der südkoreanischen Hyundai Rotem Company eine neue Ära des polnischen Rüstungsindustriestandortes beginne. Am 28. April, dem 75. Jubiläum von Bumar Wabende, solle das Dokument unterzeichnet werden, das die Gliwica-Werke in die Lieferkette und Produktion des Panzers K2PL einbinde. Der K2PL, betont Laskowski, sei keine bloße Kopie des südkoreanischen Originals. Das Programm sehe eine fortgeschrittene, an die Anforderungen der polnischen Armee angepasste Variante vor. Zusätzliche Panzerung, ein ferngesteuertes Waffenmodul, ausgebaute elektronische Systeme, das aktive Schutzsystem Trophy sowie Lösungen zur Bekämpfung unbemannter Flugsysteme. Nach dem Ende der T-72 und PT-91 Produktion habe Polen die Fähigkeit zur Fertigung schwerer Panzerplattformen verloren. Nun kehre das Land sofort auf dem Niveau der modernsten Konstruktionen der Welt ins Spiel zurück, schließt Forsal.pl. Und abschließend noch ein Blick auf die Sportseiten der Boulevardzeitung Super Express. Piotr Lekszycki berichtet über Spekulationen um die Zukunft des polnischen Nationalmannschaftskapitäns Robert Lewandowski. Zwar sei Lewe seit geraumer Zeit mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht worden, wohin er nach Ende der laufenden Saison wechseln könnte. Tatsächlich, so das Blatt, scheine der Stürmer jedoch einer anderen italienischen Großmacht näher zu sein. Wie der italienische Sportjournalist Niccolò Schira berichte, werde in den kommenden Tagen ein Treffen zwischen Juventus Turin und Lewandowski erwartet, um die Bedingungen eines Vertrags als ablösefreier Spieler zu besprechen. Juve könne dem Polen demnach einen Vertrag bis 2027 mit einem Gehalt von 6 Millionen Dollar anbieten. Hintergrund sei, dass der FC Barcelona Lewandowski zwar ein neues Angebot unterbreitet habe, jedoch mit einer Gehaltskürzung um nahezu 50% und einem Abstieg in der Hierarchie der Stürmer. Lesen wir in Super Express. Soweit die Presseschau.
Danke, Adam. Am 22. April 1945 erreichten polnische und sowjetische Soldaten das Konzentrationslager Sachsenhausen bei Berlin und befreiten die verbliebenen Häftlinge. Die Ereignisse von damals schildert der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Professor Axel Drekul. Die Fragen stellt Joachim Czecherski.
Welche Rolle spielte Sachsenhausen in der jüngsten europäischen Geschichte?
Sachsenhausen spielt in der jüngsten europäischen Geschichte eine bedeutende Rolle, leider im sehr negativen Sinne, denn 1936 ist in Sachsenhausen ein Teil von Oranienburg, ein Konzentrationslager gebaut worden, das als eine Art Musterlager gebaut werden sollte und Schule machen sollte für viele andere Lager. Das hat sich in der Architektur niedergeschlagen, unter anderem. Und durch diese Nähe zu der Reichshauptstadt Berlin hatte Sachsenhausen auch sehr viele Häftlinge, 200.000 etwa, von denen 40.000 umgebracht worden sind oder gestorben sind aufgrund der furchtbaren Bedingungen. Aber alle Häftlinge, die dort inhaftiert waren, litten furchtbare Qualen aufgrund der furchtbaren Folterungen, Diffamierungen, Beschimpfungen, Zwangsarbeit, Zwangsernährung unter furchtbaren Bedingungen. Also insgesamt ein ganz furchtbarer Ort der Geschichte des 20. Jahrhunderts.
Am 9. November 1940 kam es im Lager Sachsenhausen zur ersten massenhaften Ermordung von Juden, Polen und Menschen anderer Nationalitäten. Was kann man sich unter einer solchen Massenermordung vorstellen? Wie sah sie aus?
Massenermordung passierte auf verschiedene Art und Weisen. Es gab schon ab Ende der 1930er Jahre auf der einen Seite Massenhinrichtungen, beispielsweise mit dem Galgen oder mit Erschießungen direkt beim Aufmarschplatz des Geländes, beim Appellplatz. Dort mussten auch die Häftlinge zusehen. Das waren also Strafmaßnahmen, die die drastischen Konsequenzen vor Augen führen sollten für das, was die SS als Fehlverhalten definiert hat. Das konnten Lappalien sein und waren es meistens auch. Es gab aber auch etwas abseits des Hauptlagers ab 1940, das wurde dann sukzessive ausgebaut, einen Ort, der gezielt für Massenmord etabliert wurde. Das fing mit einer Sandgrube an, in der es zu Erschießungen kam, unter anderem am 9. November. Dort sind 33 polnische Bürger erschossen worden, unter ihnen Widerstandskämpfer. Und dieser Erschießungsplatz wurde sukzessive ausgebaut, so dass dort Massenerschießungen, es gab also einen Erschießungsgraben, in dem es immer wieder zu Massenerschießungen kam, aber das wurde dann ausgeweitet. Es gab auch eine Genickschussanlage, also ein Bauwerk, das dazu diente, Leute durch Genickschuss massenhaft zu töten, die Opfer. Und am Ende 1943 wurde auch eine Gaskammer gebaut. Das heißt, das war also wirklich ein ganzer Bereich innerhalb des Gesamtkomplexes Konzentrationslager, der gezielt dazu diente, auf verschiedene Art und Weisen Menschen umzubringen.
Umgebracht wurden Polen, Juden, Roma.
Polen gehörte zu den größten Gruppen der Verfolgten und der Opfer in Sachsenhausen. Wir wissen 1940 beispielsweise, also in den ersten Monaten nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, nach Ausbruch des Vernichtungskrieges gegen Polen, dass die polnische Häftlinge mit etwa 40% die größte Häftlingsgruppe ausgemacht hat. Wir wissen die exakten Zahlen nicht ganz genau der polnischen Häftlinge. Vielleicht kann man von etwa 25.000 ausgehen. Also ja, es ist so, durch die erhebliche Ausweitung der Zahlen der Häftlinge nach Kriegsbeginn und dadurch, dass das Konzentrationslager gezielt dazu benutzt wurde, die Bevölkerung der besiegten Staaten oder der angegriffenen Staaten dort einzupferchen, und sie galten ja als rassisch minderwertig, und dort dann eben entsprechend grausam zu behandeln, da spielen polnische Häftlinge eine ganz, ganz wesentliche Rolle.
Wie kamen diese Häftlinge aus Polen hier ins Lager Sachsenhausen?
Mit Zügen im Normalfall und dann kamen sie am Bahnhof an, in der Regel am Bahnhof in Oranienburg. Es gab auch noch einen Bahnhof in Sachsenhausen und dann wurden sie durch die Stadt getrieben bis zum Hauptlager. Das ist wichtig zu betonen, denn eins dürfen wir nicht vergessen. Natürlich, die Täter waren SS-Täter in der Regel, aber die Leute sahen die Gefangenen, die Häftlinge, wie sie durch die Stadt getrieben worden sind. Die Menschen in Oranienburg haben die Schreie und die Schüsse gehört und sie konnten den Rauch, der aus den Schornsteinen kam, riechen. Das heißt, ich glaube, das ist sehr wichtig in Betracht zu ziehen, dass wir sehen an Sachsenhausen und dass wir sehen an den grausamen Verfolgungen unter anderem der polnischen Bevölkerung, die auch in Sachsenhausen passiert ist, dass es möglich war, offensichtlich unter bestimmten Bedingungen auch für die Normalbevölkerung Massenmord und normales Leben miteinander in Einklang zu bringen. Und schlimmer noch, viele Betriebe beispielsweise, die geliefert haben an das Konzentrationslager, haben sich ja nicht nur zu Mitwissern gemacht, sondern waren auch beteiligt an diesen Verbrechen.
Wie erklären Sie sich das?
Es bleibt ein Stück weit bleiben diese Massenverbrechen und gerade die Grausamkeit, mit der hier im Konzentrationslager verfolgt worden ist, ein Stück weit ist das kaum zu fassen. Das muss man, man wird dort wahrscheinlich immer ein Stück Fassungslosigkeit beibehalten. Auf der anderen Seite glaube ich, es zeigt, wie weit es gehen kann, wenn ab schon den 20er Jahren Minderheiten diskriminiert werden durch Sprache. Eine Partei und eine Bewegung wie die NSDAP versucht, die eigene Identität der Deutschen dadurch aufzubauen, dass sie alle anderen als Gegner, als minderwertig, als weniger wertvoll definiert. Und ich glaube, das zeigt letztendlich, Orte wie Sachsenhausen zeigen, wozu es führen kann, wenn wir in solchen rassischen Hierarchien in wertvoll und weniger wertvoll denken. In der schlimmsten Konsequenz hat sich das hier in Sachsenhausen gezeigt.
Im November wurden 183 Krakauer Professoren von der Gestapo verhaftet und nach Sachsenhausen verschleppt und dann hier auch ermordet. Ziel der Aktion war es, die polnische Elite auszurotten.
Ja, das ist richtig. Es sind die Krakauer Professoren der Jagiellonien-Universität und der Berg- und Hüttenakademie zunächst am 6. November verhaftet worden und dann Ende November hier in Sachsenhausen, zumindest die allermeisten von ihnen, eingesperrt worden. Zwar konnten nach erheblichen internationalen Protesten viele freigelassen werden. 13 sind aber hier gestorben in Sachsenhausen aufgrund der furchtbaren Bedingungen. Manche kurz nach der Haft, an den Spätfolgen der Haft. Andere sind in andere Lager deportiert worden und dort gestorben. Es ist ein Beispiel und ein besonders prominentes Beispiel, weil die Jagiellonien-Universität ja die zweitälteste Mitteleuropas, die älteste in Polen, also besonders für Kultur, Wissenschaft und die, wenn man so will, die Intelligenz in Polen steht. Deshalb ist das ein besonderes Beispiel und ein besonderes frappierendes Beispiel, wie der NS-Staat versucht hat, im Prinzip die polnische Elite, wenn man sie kulturell definiert, wenn man sie wissenschaftlich definiert, wenn man sie in verschiedenen anderen Bereichen definiert, gezielt zu eliminieren. Ziel war es, die schlicht und einfach umzubringen. Hintergrund war, dass man eben gesagt hat, und das war ja offizielle Politik, Staatsdoktrin des NS-Staates, Polen galten als minderwertig und so die Auffassung, ein minderwertiges Volk braucht keine Elite. Und deshalb ist das ein Beispiel für eine ganz weitreichende Aktion, die darauf gezielt hat, diese Menschen schlicht und einfach umzubringen.
Ist das Todeslager Sachsenhausen für junge Menschen, junge Europäer, aber auch junge Deutsche überhaupt ein Begriff?
Ich glaube, es ist vielen ein Begriff. Es gibt andere Orte, die mehr Menschen ein Begriff sind. Dazu gehört natürlich in erster Linie Auschwitz, das deutsche Konzentrationslager auf dem Boden des heutigen Polen. Dachau ist sicherlich ähnlich bekannt zumindest. Also es gibt Orte, die haben sicherlich von Bekanntheitsgrad her einen ähnlichen Stellenwert oder sind deutlich bekannter. Aber ich muss sagen, wir haben jährlich etwa 700.000 bis 750.000 Besucherinnen und Besucher. Das ist schon eine große Zahl. Es werden tendenziell mehr. Also ich glaube, der Ort ist doch vielen Menschen ein Begriff.
Können Sie es nachvollziehen, wenn sich polnische Politiker, aber auch die Bürger darüber ärgern, wenn ab und zu in den deutschen Medien von polnischen Konzentrationslagern die Rede ist?
Ja, ich meine, ich muss natürlich und ich muss nicht, sondern ich möchte das auch und will das selbstverständlich betonen, dass gerade wir hier in der Nähe von Berlin oder wo wir hier sitzen, auf dem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers, unbedingt betonen müssen, dass die Aggression, der Terror, die Morde, die Massenmorde natürlich von Deutschen ausgegangen sind, die 50, 60 Millionen Menschen letztendlich das Leben gekostet haben, dass die Welt in einen Krieg gezogen hat, der bis dahin in seinen schrecklichen Ausmaßen nicht da gewesen ist und der das Gesicht der Welt nachhaltig verändert hat. Die Folgen spüren wir bis heute. Natürlich kann ich deshalb verstehen, wenn da Begrifflichkeiten missverstanden werden, dass das Bedürfnis da ist zu betonen, das sind deutsche Lager gewesen, selbstverständlich, die von der deutschen SS geführt, bewacht worden sind. Und es sind maßgeblich deutsche Täter und Täterinnen gewesen, die dafür Sorge getragen haben, dass das Regime funktioniert. Und ich glaube, auch wir in Deutschland, und ich hoffe, dass wir diese Errungenschaft auch weiterhin beibehalten. Ich glaube, das ist für uns auch so wichtig. Ich habe das vorhin gesagt. Es ist offensichtlich möglich. Unter bestimmten Umständen ist es möglich, dass ganz viele Bürger, nicht nur SS-Menschen, Männer, sondern und Frauen der Partei, sondern ganz viele scheinbar normale Bürger nicht nur wegsehen und weghören, sondern sich beteiligen, profitieren. Und das war möglich unter bestimmten Umständen und deshalb ist es ja nach wie vor möglich. Und ich glaube, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, das zu betonen, gerade für uns hier in Deutschland.
Wir befinden uns jetzt im Museum Sachsenhausen. Was ist das für eine Ausstellung, die wir hier sehen?
Also wir sehen hier, das ist ein Teilbereich des Gesamtkomplexes Sachsenhausen, der verschiedenen Ausstellungen. Hier geht es unter anderem um mehrere Aspekte in der Gesamtausstellung, aber in dem Gebäude, in dem wir uns befinden, geht es sowohl um das erste Konzentrationslager in der Stadt Oranienburg. Das war nicht das Konzentrationslager Sachsenhausen, sondern das KZ Oranienburg, in dem schon ab 1933 Menschen verfolgt worden sind. Und es geht unter anderem auch um die Geschichte der Gedenkstätte. Denn die Gedenkstätte hat eine sehr lange Geschichte, die schon Anfang der 1960er Jahre losgeht und bis heute. Also auch die Geschichte der Erinnerung haben wir in einer Ausstellung verdeutlicht.
Und die Geschichte der Erinnerung, die Geschichte des ganzen Lagers nehmen auch wahr Schüler, die aus Polen nach Sachsenhausen kommen. Denn der Austausch zwischen Polen und Deutschland besteht.
Es gibt den Austausch, ja, es gibt Schülerinnen und Schüler und überhaupt Gruppen aus Polen, die hierher kommen. Wir haben regelmäßig Gedenkveranstaltungen, beispielsweise am heutigen Tag eine Gedenkveranstaltung für die 33 ermordeten Menschen aus Polen im Erschießungsgraben, von dem wir vorhin gesprochen haben. Es gibt sehr viele deutsche Schülergruppen, die nach Polen fahren, beispielsweise in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Ich halte aber diesen Austausch auch und auch die Forcierung dieses Austausches für elementar wichtig. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, denken Sie an die Gedenkstätte in Stutthof, an die Gedenkstätte in Auschwitz, an verschiedene Gedenkstätten in Warschau, das Ringelblumenarchiv, die ähnliche Interessen verfolgen wie wir, aber doch andere Perspektiven haben. Auch die Erinnerungskultur in Polen ist selbstverständlich anders als hier und ich glaube deshalb der Austausch und die Kooperation ist elementar wichtig. Übrigens auch noch aus zwei weiteren Gründen. Brandenburg hat eine, ich glaube, fast 250 Kilometer lange Grenze zu Polen. Das sind unsere Nachbarn, unsere Freunde. Da ist Austausch ohnehin wichtig. Und lassen Sie mich vielleicht noch einen Aspekt hervorheben. Wir reden von zigtausend Menschen aus Polen, die hier inhaftiert waren. Mit den Überlebenden versuchen wir natürlich ins Gespräch zu kommen. Aber die haben ja auch Kinder und Kindeskinder. Die schiere Zahl, und Sie können sich vorstellen, für diese Menschen sind die furchtbaren Konsequenzen der Verfolgung in Sachsenhausen Teil ihrer Realität. Sie haben geliebte Menschen verloren. Oder das Schweigen ihrer Angehörigen, die über die furchtbaren Verbrechen nicht erzählen konnten über ihr Schicksal. Auch das hat die zweite und dritte Generation belastet. Für sie ist das Thema sehr aktuell. Und ich glaube, deshalb auch der Austausch mit Freunden, mit Kooperationspartnerinnen und Partnern aus Polen ist wichtig, auch um zu zeigen, auch der zweiten und dritten Generation. Wir wissen, für euch ist das real und deshalb ist Gedenken, Aufarbeiten, Erinnern so wichtig.
Mit Professor Dreykul sprach Joachim Ciecierski. Zeit für unsere Reihe aus dem Archiv der deutschen Redaktion. Wir senden den zweiten Teil einer Sendung aus dem Jahr 1961 über polnische Volksinstrumente. Beim letzten Mal ging es um den Dudelsack, ein Instrument, das man eher mit Schottland verbindet. Heute stehen die Gänschle im Mittelpunkt. Auf Deutsch Gusle.
Ein Saiteninstrument, eine Art Laute, die im Süden Polens im Tatra-Vorgebirge gespielt, jetzt aber immer seltener wird. Obwohl der Name Gänschle in verschiedenen Gebieten Polens zur Bezeichnung eines Saiteninstrumentes, meistens der Geige, benutzt wurde, ist das Instrument, das im Tatra-Vorgebirge Gänschle heißt, durchaus ein dortiges, lokales Instrument. Deshalb muss es der Genauigkeit halber Gänschle Potalańskie genannt werden. Die Gänschle hat eine ovale Form, ohne die für die Geige charakteristischen Einbuchtungen. Auch die Seitenteile sind anders als bei der Geige. Der untere Teil, der Hals und der Kopf, sind, wie bei den Masanki, aus einem Stück Holz geschnitzt. Hier ist es aber Ahornholz. Die dortigen Instrumentenbauer sagen, Gänschle kann man nur aus Ahorn schnitzen. Der untere Teil der Gänschle ist nicht flach, wie bei der Geige oder den Masanki, sondern stark bauchig, wie bei der Mandoline oder Laute. Das Oberteil ist aus Kiefernholz gefertigt. Das Instrument ist 49 bis 59 Zentimeter lang. Im Gegensatz zu den dreiseitigen Masanki haben die Potalańskie Gänschle vier Saiten. Der letzte berühmte Gänschle-Spieler war der von 1804 bis 1894 lebende Jan Krzeptowski, ein Gurale aus Kościeliska, genannt Sabawa. Ihm ist zu verdanken, dass die Potale Gänschle auch außerhalb des Tatra-Vorgebirges populär wurden. Und obwohl sie schon von der Geige verdrängt werden, kann man sie noch heute hier und da im Tatra-Vorgebirge vorfinden. Der im geschlossenen Raum ziemlich scharf klingende Ton der Gänschle hat im Freien einen ganz anderen Klang. Ebenso übrigens wie der Gesang der Guralen. Zum Schluss möchten wir noch bemerken, dass alle heute besprochenen Instrumente nicht industriell hergestellt werden, sondern von Meistern aus dem Volke. In früherer Zeit war es der Ehrgeiz jedes Dorfmusikanten, sich sein Instrument selbst zu bauen.
Hier spricht Warszawa. Wir brachten eine Sendung Volksinstrumente in Polen, die auf Wunsch unserer Hörer entstand. Autor der Sendung Cornelia Krismalska, es las Witold Grabiański.
Das war eine Sendung aus dem Jahr 1961. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Schreiben Sie uns gern an deutsche.redaktion@polskieradio.pl. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und beantworten gerne Ihre Fragen. Tschüss und bis bald, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.